Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir analysieren hier heute natürlich das zweite Spiel der NBA Finals 2022. Die Serie ist ausgeglichen. Die Warriors haben das zweite Spiel zu Hause im Chase Center mit einer dominanten Performance gewinnen können. 107 zu 88. Das dritte Viertel war das Entscheidende. Zur Halbzeit war es noch ein knappes Game und dann haben die Warriors im dritten Viertel 35 zu 14 die Celtics ausgescored, sind auf einen 25 zu 2 Run gegangen. Und ja, damit haben wir jetzt hier wieder sehr, sehr offene Finals. Es war eigentlich schon ein Do-or-Die, ein Must-Win-Game für die Warriors. Und sie haben es hinbekommen, nachdem sie ja das erste Spiel zu Hause verloren hatten, somit den Heimvorteil schon an die Celtics abgegeben hatten, wenn sie jetzt das zweite Spiel auch noch verloren hätten und dann 0-2 nach Boston hätten reisen müssen. Das wäre schon sehr, sehr tough gewesen. Ja, und um dieses Game und über die Finals heute zu quatschen, habe ich zwei Gäste am Start. Wie angekündigt, natürlich den David Krutt. Und es tut mir sehr leid, aber unsere Streak ist gerissen, David.
Ja, das ist nicht schlimm. Nächste Folge fangen wir einen neuen Streak an und Celtics in 5, das läuft schon.
Genau. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir nicht direkt morgens nach dem Game aufnehmen. Ihr werdet es gemerkt haben. Die Folge kommt heute erst gegen Abend, da gibt es verschiedene Gründe für, werde ich gleich noch ein bisschen ausführen. Und einer davon ist, dass dadurch, dass wir jetzt erst hier am Pfingstmontagnachmittag aufnehmen, ein alter Bekannter endlich mal wieder am Start sein kann. Und es ist kein geringerer als der Arne Brandt.
Hey Jonathan, hey Leute, hey David.
Hallo.
Ja, mega geil, dass es geklappt hat. Wir haben das Spiel letzte Nacht zusammen live schauen können. Wir haben ein sehr cooles Wochenende hinter uns. Wir haben beim internationalen Zehlendorfer Pfingstturnier mitgezockt. Da können wir am Ende des Pods vielleicht noch was zu sagen. Ich weiß nicht, wie viele der Hörer das interessiert, was wir so basketballmäßig machen in unserer Freizeit. Und die wollen vielleicht hier nur die NBA-Analyse hören, die eiskalte. Die gibt's natürlich auch. Aber als Teil dieses Wochenendes haben wir auch Abende miteinander verbracht und dann auch gestern Abend spontan entschieden, dass wir das Game noch live zusammen schauen, da unser Spiel heute Morgen um 8 Uhr das letzte Platzierungsspiel im Turnier ausgefallen ist. Ich hatte David aber schon gesagt, dass wir da nochmal ein Game haben, dass wir nicht morgens aufnehmen können, dass wir erst nachmittags aufnehmen. Und dann ist es jetzt so gekommen, dass der Arne hier noch spontan mit in den Pod reinkommen konnte. Was mich sehr, sehr freut, denn wann haben wir das letzte Mal gesprochen? War das nach Suns Mavs?
Du meinst, wann ich das letzte Mal im Pod war?
Ja.
Das war
mit Luca, oder?
Das war Suns Mavs und das war, glaube ich, Spiel 2 oder sowas.
Nee, die Mavs hatten gewonnen. Das war noch Spiel 4. Stand 2-2, glaube ich, dann.
Ja.
Genau. Ja, also zweite Runde und mittlerweile sind schon Finals. Es wird höchste Zeit, dass du mal wieder ein paar Takes hier rausfeuerst. Wir haben das Spiel gerade nochmal angeschaut, weil wir letzte Nacht, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz nüchtern waren. Und ja, wir natürlich hier die Gründe analysieren wollten, wieso die Warriors die Celtics hier jetzt so deutlich schlagen konnten, nachdem die Celtics ja die Warriors im ersten Spiel relativ deutlich geschlagen hatten. Es sind auf jeden Fall Finals auf sehr, sehr hohem Niveau. Das Ganze ist sehr unterhaltsam. Oh, es macht richtig Bock. Und bevor es da gleich losgeht, gibt's noch den kurzen Hinweis, dass die heutige Folge von Kicks.com gesponsert ist. Deswegen im Prinzip Werbung, allerdings auch Werbung in eigener Sache, denn Kicks, die sponsern nicht hier nur jeden Tag NBA ab und an, sondern die haben auch King of Cologne Creator Edition gesponsert. Ich habe es hier im Pod ja vor ein paar Wochen schon erzählt, dass ich da eingeladen wurde, mitgezockt habe, zusammen mit 7 anderen Basketball- und NBA-Content-Creatoren, die ihr vielleicht kennt von TikTok, Instagram, YouTube oder aus anderen Podcasts. Wer das genau ist, könnt ihr natürlich auschecken auf Paul Goodes YouTube-Kanal oder auf seinem Instagram-Kanal oder vom Basketball-Atelier, das Paul Goode ja betreibt, oder auf dem Instagram-Kanal von kicks.com oder auf meinem @jedentagNBA. Da wird schon seit Tagen und Wochen fast täglich Content rausgehauen. Die Spieler wurden alle vorgestellt. Es gab Interviews unter anderem natürlich dann auch mit mir. Es gab die Turnierauslosung, wer da gegen wen ran musste, dann im Turnierbaum. Und es wurde jetzt enthüllt übers Wochenende, dass das allererste Spiel des Turniers, gleich das allererste Matchup, da durfte ich ran, und zwar gegen Lino, Lino NBA. Ihr kennt ihn vielleicht von Twitter oder Instagram oder TikTok, da ist er am meisten unterwegs oder die meisten Follower. Und ich kann auch schon mal verraten, dass sobald unsere Games durch sind, von Lino und mir gegeneinander, die kommen die nächsten Tage, dass ich dann Lino hier auch in den Podcast einlade. Ist schon geplant für eine der nächsten Folgen. Das heißt, da werden wir nochmal ausführlich drüber sprechen. Und heute am Montagabend um 19 Uhr, da gibt's Game One von mir höchst selbst, Jonathan Walker, gegen Lino. Und das ist ein One-on-One-Turnier, falls ihr es nicht mitbekommen habt. King of Cologne, was Paul Goode ja immer wieder austrägt, da schon zweimal ausgetragen hat, in seinem Basketballatelier in Köln, wo dann ja Profi, Semi-Profi, sehr, sehr gute Basketballer, sehr viel bessere Basketballer, als auch ich es natürlich bin, gegeneinander zocken. Und davon gab es jetzt eben diese Content-Creator-Edition. Und da war ich am Start. Ich bin sehr froh, dass ich eingeladen wurde. Nochmal massives Shoutout auch an Kicks, die das eben gesponsert haben, die uns da ausgestattet haben mit Gear, also mit den Shorts, mit den Jerseys, mit T-Shirts, mit einem Hoodie, mit allem drum und dran, auch mit Netzen, ja, mit der Nothing But Net Aktion, die ich ja neulich hier im Pod auch schon mal angesprochen habe. Habe ich auch ein Netz bekommen und kann es jetzt hier in Berlin an den Korb hängen, wo ich denke, da könnte man wieder ein neues Netz vertragen, damit es wieder schön swischt. Also alles eine rundum gelungene Aktion. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr coole Geschichte. Geiles Event. Und ich finde auch, was da jetzt dabei herausgekommen ist, alles sehr, sehr professionell. Die ganzen Bilder, die Shots, alles, was da jetzt gerade auf Social Media dazu läuft. Und dann eben auch die Videos an sich, die Games auch an sich. Bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe selber natürlich noch nicht gesehen. Ich weiß natürlich, wie es ausgeht. Das werde ich jetzt hier nicht verraten. Dazu müsst ihr das dann anschauen auf Paul Goodes YouTube-Kanal. Ich werde das auch hier in der Beschreibung dieses Pods verlinken. Und falls ihr mir auf Twitter folgt oder auf Instagram, da habe ich auch schon das ganze Ding beworben. Und wie gesagt, also zum einen natürlich ohne Paul Goode und seine Crew und zum anderen ohne kicks.com wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Falls ihr mal wieder selber Gear braucht, Sachen zum Zocken oder einfach nur ein Jersey, dann schaut doch gerne mal wieder vorbei auf kicks.com. Und wenn ihr das über meinen Link macht, kicks.com/jt-nba, dann sehen die Jungs drüben bei kicks.com auch, dass ihr über diesen Podcast auf Kicks aufmerksam geworden seid. Und dann haben wir hier auch noch ein bisschen was davon. Das wäre schön. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Analyse zum zweiten Spiel der Finals. Erstmal die Frage an dich, David, als Boston Celtics Diehard Fan. Wie geht's dir jetzt hier heute Morgen nach der Niederlage und wo es jetzt 1-1 steht in den Finals?
Ja, ganz gut eigentlich. Spiel 2 verlieren, nachdem man schon Spiel 1 gewonnen hat, ist auf jeden Fall nicht ganz so schlimm wie Spiel 6 verlieren. Deshalb habe ich damit jetzt nicht so gehadert wie das Wochenende, als ich bei dir war, als du meine Laune nach dem Miami-Spiel ertragen durftest. Ja. Aber ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Ich fand, abseits von den ersten 5 Minuten haben die Celtics einfach keinen sehr guten Basketball gespielt. Die Schiedsrichter haben das schon gerade am Anfang ein bisschen genervt, aber ich meine, in der zweiten Hälfte des Spiels wurde man natürlich auch einfach sehr fair und deutlich geschlagen, deshalb will ich da jetzt auch nicht zu lange drauf rumreiten, auch wenn mich die Sache mit dem technischen Foul und Draymond Green und der Erklärung dahinter ein bisschen gestört hat, aber alles andere, das wird sich im Laufe der Serie wahrscheinlich schon geben.
Ja, Arne, wie würdest du deine Gedanken zum Game zusammenfassen?
Ja, die Warriors haben sehr intensiv in der D angefangen und haben in der Offense als Team richtig gut zusammengespielt und haben dann ja auch Phasen gehabt, wo es einfach echt perfekt lief. Sie sind viel in die Zone gekommen, haben ihre Leute geschlagen, Vor allem Curry war da ziemlich viel dabei und auch Wiggins und ab und zu Poole und dann halt so Bodenpässe auf die Center und so. Es war halt ein komplettes Game, vorne und hinten. Und bei den Celtics war es anders. Also die Celtics haben nicht gut zusammengespielt. Brown und Tatum haben den Ball sehr viel gehalten und in der ISO einfach Hero Ball gespielt und haben beide den Ball eigentlich nur gepasst, wenn es unbedingt sein musste, wollten eigentlich am liebsten alles alleine machen. So ist eigentlich kein anderer Spieler irgendwie ins Spiel reingekommen und alles wirkte komplett einfach disconnected bei den Celtics. Ja, und auch in der Defense, sie haben halt sehr viel geswitcht, also eigentlich alles in Phasen und dann immer die schnellen Guards haben dann irgendwie Horford und Grant Williams und andere Picks dann geschlagen und dadurch haben sich Sachen ergeben, ja. Und bei den Celtics war halt auch wenig cleveres Zusammenspiel zu erkennen, dann dadurch natürlich.
Ja, ich fand auch Brown und Tatum, also für mich, ich hatte es mit meinem Bruder darüber heute Nacht, das war eins der vier schlechtesten Tatum-Spiele diese Postseason, fand ich, obwohl er die Dreier einen nach dem anderen reingenagelt hat. Mhm. Fand ich wirklich sehr enttäuschend, gerade nachdem er in Spiel 1 trotz der schlechten Quoten eigentlich meiner Meinung nach zumindest sehr, sehr gut war.
Ja, im ersten Finals-Game, da hat er sein vielleicht bestes Playmaking-Game der Karriere hingelegt mit 13 Assists, Career High. Das waren ja auch die meisten Assists von einem Spieler in einem Finals-Debüt. Und in dem Spiel, da haben die Warriors ihn so ein bisschen zum One-on-One-Zocken eingeladen. Auch gegen Mismatches konnte er dann aber keine hochprozentigen Würfe rausspielen für sich selbst. Gegen Poole, gegen Curry oder auch gegen Looney. Er hat dann zu selten eigentlich entweder den Abschluss am Ring gesucht, konnte aber, wenn er in die Zone gekommen ist, dann auch nicht wirklich finishen. Aus der Midrange war es eine Katastrophe. Die Dreier sind sehr gut gefallen, das ist ja gerade auch schon gesagt, 6 von 9 getroffen. Am Ende, das rettet natürlich so ein bisschen seine Effizienz in dem Game, weil wenn man halt sieht, okay, der Typ hat 28 Punkte gemacht mit einem True-Shooting von 62%. Was willst du daran kritisieren vielleicht? Aber ey, wenn man das Spiel gesehen hat, dann es war einfach so schlechter Prozess. Die Warriors haben es gut gemacht, weil sie ihn wenig gedoppelt haben oder wenn dann sehr spät in der Zone halt erst die Hilfe geschickt haben. Bei den ganzen Jumpshots war es meistens 1 gegen 1 und das konnte er dann halt nicht so richtig bestrafen. Und auch Jalen Brown, es war viel One-on-One. Man hat selten mal ein Setplay bei den Celtics gesehen. Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass die halt denken, sie haben Mismatches und dass sie die dann halt attackieren. Und das war dann im Endeffekt eine sehr zähe und starre Offense, wo wenig gute Looks bei rumgekommen sind. Auch Derek White. Also der Ball war gefühlt zu 90% in den Händen von White, Brown oder Tatum. Tatum und Brown hatten jeweils auch eine Usage von 35%. White noch 25%, der auch viele schlechte Entscheidungen getroffen hat. Der ist zwar relativ oft in die Zone gekommen, hat dann aber oft nicht finishen können oder dann irgendwie noch einen Pass forciert, der in dem Moment nicht so viel Sinn gemacht hat. Also das war schon schwer anzusehen, aber sie waren ja trotz noch lange Zeit dran. Auf der anderen Seite haben Curry und Poole krasse Games hingelegt. Also es hing schon sehr viel von den Stars auch ab in diesem Game. Aber wenn man auch gerade das mit dem ersten Spiel noch vergleicht, Horford war da der Spieler des Spiels. Da waren Luca und ich uns einig. Auch Smart hatte wichtige Dreier reingenagelt. Und die waren in dem Spiel ja komplett unsichtbar. Zusammen 2 Field Goals für 4 Punkte. Horford hat im dritten Viertel sein erstes Field Goal überhaupt genommen. Also das zu replizieren, was da in Spiel 1 passiert war, das war sowieso einigermaßen unwahrscheinlich. Aber dass es halt so eine ganz andere Story war, das hat mich dann schon überrascht. Bei den Warriors war auch anders. Die haben ihre Rotation verändern können, weil Gary Payton gespielt hat. Im ersten Spiel wurde er noch nicht eingesetzt. Da haben Luca und ich uns nach Spiel 1 hier im Pod noch gewundert, ob der vielleicht doch noch nicht ganz ready ist. Gerade offensiv hat jetzt heute aber 25 Minuten gespielt. Iguodala ist aus der Rotation rausgefallen, hatte nicht mal Basketball-Klamotten an, der im ersten Spiel noch relativ viele Minuten gesehen hat. Und ja, mit ihm und Green auf dem Feld war die Offense ja schwierig gewesen, weil die Celtics sie einfach komplett ignoriert hatten. Das Problem gab es jetzt heute deutlich weniger. Auch Bjelica hat in der ersten Halbzeit gute Minuten gespielt, ein paar Minuten im Prinzip von Andre Iguodala bekommen. Also das waren so die großen Unterschiede zu Spiel 1, die mir hier jetzt heute aufgefallen sind. Arne, was würdest du sagen, wieso hat's in der ersten Halbzeit oder im ersten Viertel für die Celtics noch besser funktioniert? Weil es war ja zur Halbzeit noch ein knappes Game und im ersten Viertel, da haben die Celtics ja teilweise noch mit 7 Punkten oder so geführt, 22-15 und die Warriors haben erst ganz am Ende die 1-Punkte-Führung am Ende des Viertels erst holen können. Was war da noch anders für die Celtics?
Ja, die Celtics haben sehr schwierige Würfe getroffen in der ersten Halbzeit. Und Tatum hat halt die Dreier reingeknallt. Brown hat ja auch schon ganz gut gescored und auch ganz gut getroffen. Aber ich fand da schon, wenn man so das Gefühl hat, so was ist eher so durchzusetzen, welcher Gameplan kann eher in der zweiten Halbzeit nochmal gleich oder besser gespielt werden, dann war es schon die Antwort in diesem Spiel der von den Warriors. Denn die haben einfach verschiedene Sachen gehabt, die immer wieder funktioniert haben. Zum Korb gehen, dischen, freie Würfe rausspielen, mehr Teamplay und so. Und bei den Celtics war schon das Gefühl, noch so eine Halbzeit zu spielen, wird echt schwer mit den Attempts, die sie in der ersten Halbzeit hatten. Und dann waren es halt auch im dritten Viertel einfach die Lineups, finde ich. Also ich finde, die Lineups, die sie in der Phase gespielt haben, wo sie diesen riesen Rückstand dann so schnell verpasst bekommen haben. Also 4 Minuten Verschluss war halt erst Peyton Pritchard, Derek White, Horford, Grant Williams und Tatum. Und dann haben sie auch noch in dieser Phase, als es schon bergab ging, noch Tice für Horford reingebracht. Also hatten sie Pritchard, Grant Williams und Tice gleichzeitig auf dem Feld. Das finde ich schon ziemlich problematisch so. Gerade wenn man sowieso schon gerade in so einen Sturzbach reingeraten ist. Und dann sind die Warriors natürlich auch einfach durchgedreht. Ne? Also was Curry und Poole dann gemacht haben, war schon echt wild. Und das ist auch etwas, was nicht oft passiert. Also gerade die beiden Dreier am Ende von Poole, der zweite war ja fast von der Mittellinie. Das ist natürlich schon auch ein bisschen Pech gewesen, dass der dann auch noch reinfällt. Aber so waren es dann halt 6 Punkte, 4 Minuten vor Ende des Viertels. Und als das Viertel vorbei war, waren es schon 23.
Ja, ich glaube, auf den Stretch da im dritten Viertel können wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Vielleicht nochmal kurz, um die erste Halbzeit abzuschließen. David, wie hast du dich so zur Halbzeitpause gefühlt? Was hast du gehalten von deinen Celtics in der ersten Halbzeit?
Nee, ich war auch nicht so begeistert. Also, wie gesagt, ich fand nicht gut, wie Tatum gespielt hatte. Viel zu oft in mehrere Leute reingelaufen. Auch Smart und Horford, die sahen einfach irgendwie nicht so ganz dabei aus. Smart hatte, glaube ich, 2 Turnover, wo er Tatum jeweils um 1 Meter verpasst hat, einfach den Ball zu weit nach vorne gespielt hat. Das war auch nicht so toll. Ich muss wohl sagen, Draymond Green hatte zum Beispiel nach dem Spiel noch gesagt, ja, ich meine, wir wussten, dass sie jetzt nicht mehr so viel treffen würden und so, wir wissen, was das für Spieler sind. Also der Grund, dass zum Beispiel Horford und Smart keine Dreier mehr getroffen haben, Horford hat nicht mal welche genommen, ist halt auch, dass die Warriors ihre Defense extrem angepasst haben. Es gab überhaupt keine Box and One mehr. Also ich habe das Spiel nur einmal geschaut, vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe gestern zumindest nichts erkennen können. Sie haben viel mehr geswitcht, sind bei den Schützen geblieben. Die ersten paar Dreier, die Marcus Smart überhaupt hatte, die waren eigentlich vom Hashmark, weil Steph Curry so nah an ihm dran war. Also ich würde schon sagen, klar, die haben jetzt schlechter getroffen, beziehungsweise gar keine Würfe gehabt, aber das lag halt auch daran, dass die Warriors ihre Defense dementsprechend angepasst haben. Und ja, ansonsten hatten die Celtics da halt nicht so wirklich Kontern drauf. Was ich komisch fand, ist, wie oft sie jemand im Dunker-Spot hatten. Teilweise auch Jaylen Brown, wenn er von Draymond Green verteidigt wurde. Das war für mich auch nicht sehr aufschlussreich. Ich meine, wenn man schon den Luxus hat, dass Draymond auf Jaylen ist, also ich weiß nicht, ob man es Luxus nennen kann, weil er ist ja immer noch dein zweitbester Scorer, aber dann kann man ihn halt vielleicht aus der Zone rausziehen und sich dann irgendwie noch das Feld noch kleiner machen, als es gestern schon war, habe ich nicht so wirklich verstanden. Und daher war ich auch sehr skeptisch, als es dann in die zweite Halbzeit reinging. Man wusste ja auch, dass im dritten Viertel die Celtics wieder einen einstecken würden. In diesen Playoffs sind sie überhaupt nicht gut gewesen in dritten Vierteln. Das kam in der Miami und in der Milwaukee-Serie auch immer wieder zum Vorschein. Und dann noch so eine Aufholjagd zu haben, ist halt schwer. Und ja, die Lineups, Anna hatte auch schon davon gesprochen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, weshalb Pritchard und Tice so viel spielen. Ich vermute mal, dass Robert Williams einfach wieder etwas mehr angeschlagen ist. Das ist sehr schade, denn Curry kocht Tice einfach in jedem Pick'n'Roll, wo er ihn sieht. Da kann Tice einfach nicht weit genug nach oben kommen. Und ich hoffe, dass Williams sich bald wieder erholt, denn auch Horford war gestern einfach nicht so, naja, nicht so ganz der Alte, würde ich sagen. Oder vielleicht umso mehr der Alte, Al Horford.
Ja, genau. Ja, ich hoffe, dass es nicht so ist wie bei Chris Paul. Er ist doch am Tag nach dem Game, hat er doch seinen Geburtstag gehabt.
Ja, 36 aber nur. Ja. Also sollte noch ein Jahr haben.
Sollte noch ein Jahr halten, wenn es wie bei Chris Paul läuft, genau. Ja, also ich verstehe auch nicht, also ich unterschreibe alles, was ihr gesagt habt. Ja, die Warriors haben ihre Defense gegen die Celtics angepasst. Sie haben manchmal Zone gespielt, aber relativ selten. Also das war halt wieder ähnlich wie gegen die Mavs, dass sie halt von Possession zu Possession teilweise ein anderes Scheme verwendet haben. Sie haben viel geswitcht und dadurch halt, wie gesagt, die Celtics eingeladen, Mismatches zu attackieren und haben da dann halt relativ spät erst geholfen in der Zone, da alles dicht gemacht. Da haben die Celtics im ersten Viertel noch ein paar vermeintlich easy Finishes liegen lassen. Die Warriors haben sehr wenig gefoult. Also die Celtics haben echt wenig Freiwürfe auch gezogen. Das hat Tatum im dritten Viertel einmal ein bisschen forciert. Das war auch während dieses 25-2 Runs die einzigen Punkte, die die Celtics überhaupt gemacht haben. Also da haben die einfach Ewigkeiten, ich glaube über 5 Minuten, kein Field Goal gemacht, während es bei den Warriors dann halt richtig liefen. Dann war die Message sehr schnell gelesen. Aber ich kann schon nachvollziehen, wenn man versucht, da irgendwie seine Vorteile auszuspielen, wir müssen vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, mal so wie gut die Rim Pressure von Jason Tatum eigentlich ist oder wie undeniable er eigentlich ist, weil heute sah das wirklich nicht so aus, als wäre das schon. Und ich habe da ja letzte Woche in einem Supporter-Pod in der Answering Machine mit Luca drüber gesprochen. Da kam halt die Frage rein, so ey, wie viele Spieler sind eigentlich gerade wirklich noch undeniable? Und ich habe da halt Tatum schon so in den erweiterten Kreis reingeworfen. Und heute, finde ich, hat man halt gesehen, dass er selbst gegen Poole und Curry-Spieler, denen er halt körperlich eigentlich massiv überlegen ist, nicht konstant hochprozentige Abschlüsse kreieren kann. Aber auch Al Horford zum Beispiel, ja. Eigentlich, finde ich, müsste er bestrafen können, dass er die ganze Zeit von Klay Thompson verteidigt wird. Klay Thompson ist zwar ein relativ kräftiger Wing-Defender, aber, und die Celtics sollten jetzt natürlich nicht jeden Angriff über einen Al Horford Post-Up laufen lassen oder sowas, aber dass er seinen ersten Field-Goal-Attempt im dritten Viertel hat und dann in den Post-Up aber gegen Kevon Looney und dann so einen Hookshot gegen den brickt, also da ist aus meiner Sicht auf jeden Fall noch Upside vorhanden. Klar, wenn er jetzt nicht dauernd offene Jumper bekommt und die alle trifft, wie in Game 1, dann sollte das vielleicht keine Verwunderung sein. Es war klar, dass es da irgendwie ein Adjustment von den Warriors geben wird, aber ein bisschen mehr würde ich halt Al Horford da offensiv schon zutrauen, wenn er halt auch nicht von einem Big standardmäßig verteidigt wird. Ja, ansonsten, die Celtics hatten einen sehr guten Start, haben halt ihre Tough Shots getroffen, ihr habt es gerade schon gesagt. Auf der anderen Seite haben die Warriors aber auf jeden Fall bessere Würfe rausspielen können, haben auch besser abgeschlossen, smarter abgeschlossen teilweise auch. Ich finde, die haben relativ viele Fakes verwendet, dann ein paar Mal Robert Williams aussteigen lassen zum Beispiel oder Horford. Curry war von Anfang an gut im Game, hat auch ein paar Tough Shots oder eigentlich für Curry, wenn er gut drauf ist, relativ machbare Shots reingehauen. Und die Celtics haben halt nicht nur nicht so gute Abschlüsse rausgespielt, sondern hatten halt auch echt viele Turnovers, du hast es gerade auch schon angesprochen, mit Smart, aber halt oft irgendwie dann doch in die Zone gekommen und dann den Dump-Off-Pass irgendwie vertändelt oder den Kick-Out. Und das hat sie halt auch wirklich gekillt. Also in der ersten Halbzeit konnten die Warriors dadurch erstmal dranbleiben und in der zweiten Halbzeit sind die Celtics eigentlich damit dann auch so ein bisschen untergegangen. Also die Warriors hatten 33 Points off Turnovers und die Celtics nur 15. Die Warriors halt mehr als doppelt so viel, 18 mehr. Und die Warriors haben das Spiel mit 18 Punkten, nee, mit 19 Punkten gewonnen. Also das ist hier schon ein riesiger Faktor gewesen. Insgesamt hatten die Celtics 18 Turnovers und die Warriors nur 12. Also das ist halt schon relativ schwer dann irgendwie wieder wettzumachen.
Ja, auch die drei besten Playmaker der Celtics mit Horford, Tatum und Smart hatten ja schon 11 Turnovers, was ja im Grunde schon so viel sind wie die Warriors als Team. Also das war auf jeden Fall sehr problematisch.
Ja, was erwartest du denn da jetzt für die nächsten Games? Die Celtics hatten ja immer wieder in jeder Serie so ein Game drin, wo sie halt deutlich mehr Turnovers gemacht haben als in den anderen Spielen. Glaubst du, das kommt halt immer wieder vor und dann im nächsten Spiel läuft es wieder besser? Oder glaubst du, das ist ein konstantes Problem jetzt hier in der Serie gegen die Warriors?
Nee, glaube ich eigentlich nicht. Also es wird sicherlich sich nochmal zeigen, hoffentlich nicht in Spiel 3, sondern dann erst in Spiel 4 oder 5. Das Team hat ja auch die ganzen Playoffs noch keine 2 Spiele in Folge verloren und eigentlich rappeln sie sich immer ziemlich gut auf und sind sie ziemlich gut vorbereitet, wenn sie dann in ihr nächstes Spiel einsteigen. Aber ein bisschen Sorge bereitet es natürlich schon. Jetzt sind auch noch mehr Spiele in Boston als in San Francisco. Das macht auch ein bisschen Sorge, weil irgendwie spielen die Celtics diese Postseason ja auch noch besser auswärts. Mm. Da traue ich ihnen inzwischen irgendwie mehr, auch wenn das wahrscheinlich wenig Sinn ergibt. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht so Bedenken, dass sich das durch die ganze Serie ziehen wird. Also ich fand auch, die Defense der Warriors ist natürlich extrem gut, aber an sich fand ich da schon Milwaukee und Miami aufgrund ihrer Physis, von Draymond Green vielleicht abgesehen, das doch schon irgendwie etwas imposanter. Der Unterschied ist natürlich, dass die Warriors diese offensiven Haymaker austeilen können und das hatten die anderen beiden Teams einfach nicht in dieser Form.
Nee, ab und zu mal von Jimmy Butler, wenn er in dem Game seine Jumper getroffen hat, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte hier mit Curry, wenn der halt so ein typisches Curry-Game hat und das hat er jetzt eigentlich schon 2 Games in Folge gehabt, spielt grandiose Finals bisher. Und dann halt auch noch Jordan Poole. Ja, also auf der einen Seite muss Poole ja fast so spielen wie jetzt in dem Game letzte Nacht, oder hat auch in der zweiten Halbzeit das richtig aufgedreht, damit er halt defensiv auch tragbar ist. Also die Celtics haben ja, wie gesagt, auch schon versucht, ihn zu abusen. Es hat halt nicht so richtig geklappt. Aber er ist halt schon so die defensive Schwachstelle, die sie auf dem Feld haben. Und das war schon heftig, was der da im dritten Viertel dann rausgehauen hat. Aber um die erste Halbzeit vielleicht mal endgültig abzuschließen, da war halt noch die Sache, die du vorhin auch schon angesprochen hast, mit Draymond Green. Der hat ja relativ früh schon ein technisches bekommen, nachdem er da so ein bisschen mit Grant Williams aneinander geraten war.
Naja, in ihn reingerannt, kann man glaube ich ruhig sagen, in der Situation.
Ja, ja. Und ja, dann hat Draymond Green halt ein technisches Foul gehabt, aber Draymond ist ja auch schon mittlerweile quasi berüchtigt für, dass er da nicht so besonders viel drauf gibt und dann einfach so weiterspielt wie sonst auch, also mit sehr grenzwertigen Aktionen und Fouls und viel Gerede gegenüber den Refs und den Gegenspielern und dem gegnerischen Coach und so weiter. Und dann gab es halt wirklich eine Situation, da haben wir gestern dann auch relativ heftig drüber diskutiert vor Ort, also wir haben das Spiel nicht zu zweit angeschaut, sondern wie viel waren wir noch, zu 10 oder so?
11, glaube ich.
11 sogar, genau, bei einem ehemaligen Mitspieler von Arne hier in Berlin. Beide Brüder waren am Start und vor allem dein Zwillingsbruder Jan war da anderer Meinung. Aber wie hast du denn die Aktion von Draymond gesehen, als er Jaylen Brown gefoult hat beim Jumpshot und dann sind die so ineinander reingefallen?
Ja, also Brown ist nach dem Jumper hingefallen, Draymond Green so über ihn rüber und dann hat er meiner Meinung nach absichtlich seine Beine so auf ihm drauf liegen lassen, dass es Brown möglichst stört, um ihn zu provozieren und hat auch mit dem einen Fuß so ein bisschen sein Gesicht getroffen. Mhm. Ganz klar Draymond Green Aktion und meiner Meinung nach war das beabsichtigt, also da so eine Situation herbeizuführen, obwohl er schon einen Tee hat und sich damit selber natürlich auch schon in die Gefahr gebracht hat, dass er rausfliegt. Dann, was hat er noch gemacht? Als er auf dem Boden lag, hat er dann noch so mit den Händen...
Er hat ihn geschubst, weil also er hat die Beine, das hast du ja gerade schon beschrieben, ja, hat er beide Füße so auf Jaylen Brown abgelegt, einen so auf dem Oberkörper, einen so Richtung Kopf, also das hätte man eigentlich, hätte schon gereicht aus meiner Sicht für einen Tee. Dann hat Brown sich das auch nicht gefallen lassen und hat sich so zu ihm umgedreht, dann hat oder so seine Beine so weggeschoben und dann hat Green ihn so geschubst gegen den Rücken, also im Sitzen noch so, also auch so, ja, leicht angegriffen, sage ich jetzt mal. Dann ist Brown aufgestanden, Green auch, und er zieht sich quasi an der Hose von Jaylen Brown hoch.
Zieht ihm die noch so halb runter.
Ja, also what the fuck, das könnte man auch direkt ahnden eigentlich. Und dann hat er halt noch nicht die Klappe gehalten und alle da voll gelabert. Und im Endeffekt gab es kein technisches Foul für Draymond Green, für Jaylen Brown auch nicht. Und ich finde halt, es waren eigentlich 4 verschiedene Aktionen, die, wenn nicht einzeln, eigentlich in Summe für Draymond Green dann sein zweites technisches gerechtfertigt hätten. Aber auf der anderen Seite finde ich, ist relativ deutlich gewesen, dass sie halt Draymond Green auch nicht im zweiten Viertel schon duschen schicken gehen wollten.
Ja, da sollten offensichtlich die Refs quasi die Playoffs oder die Finals retten. Denn wenn sie Draymond Green wegen so einer dämlichen Aktion runterschicken, was meiner Meinung nach eigentlich die richtige Entscheidung gewesen wäre, und die Warriors verlieren das zweite Spiel zu Hause, dann sind die Finals im Grunde genommen gelaufen. Und ich glaube, deswegen ist Green auf dem Feld geblieben.
Ja, also ich weiß es nicht, ob es diese Tragweite hat. Ich glaube einfach nur, dass Refs das zweite Tee nicht so schnell vergeben wie das erste, auch wenn es im Vakuum eigentlich ein technisches Foul hätte sein müssen für Draymond Green. David?
Ja, nee, ich finde es halt in dieser Situation noch einfach mehr als lächerlich. Also Steve Jervy hatte das ja auch so ausgeführt. Aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn man das jetzt bei, keine Ahnung, Steph Curry oder Klay Thompson, die einfach normalen Basketball spielen und sich ja keine komischen Faxen erlauben, wenn die schon Tee haben, dass du die dann nicht sofort rauswerfen willst, wenn die noch vielleicht ein bisschen was Komisches machen, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Aber ich meine, Draymond ist jemand, der wurde für ein Finals-Spiel suspendiert, weil er nicht aufhören konnte, Leute zu treten. Und jetzt fuchtelt er hier wieder mit seinen Füßen rum und dann muss man sich das gefallen lassen, weil man ihn nicht aus dem Spiel raushaben kann. Also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Gerade weil Draymond doch einfach zu schlau ist und das 100% ausnutzen wird. Ich meine, man sieht das ja. Er hat sogar nach dem Spiel gesagt, ich zitiere, "It's the NBA Finals. Like I said, I wear my badge of honor. It's not that I'm saying they necessarily treat me different. I've earned differential treatment. I enjoy that. I embrace that." Und das finde ich einfach komplett bescheuert, denn niemand darf anders behandelt werden. Ja. Und gerade jemand, der einfach das ganze Spiel seine Klappe nicht halten kann und dann auch noch die illegalsten Screensets, die ich je gesehen habe. Also ich meine, Al Horford und Bam Adebayo können sich in Grund und Boden schämen. Da kommen die einfach nicht dran, was der da macht. Finde ich einfach ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sich das korrigiert im Laufe der Serie. Aber es klingt schon mal nicht so. Und ich meine, das, was wir von Draymond wissen, ist es halt meistens auch so, dass er das eigentlich immer nach Herzenslust und Laune machen darf.
Ja, es ist echt so verrückt, wenn man sich das anschaut, dass Draymond Green, wenn er sein erstes technisches bekommen hat, danach wirklich nicht aufhört, sondern sogar fast noch so einen Gang hochschaltet, weil er einfach weiß, dass die Refs das zweite Tee nicht so schnell vergeben werden. Und er ist ja sowieso schon immer ein Spieler, der das komplett ausreizt, eigentlich auch überstrapaziert in meinen Augen, aber einfach mit sehr viel mehr durchkommt als die allermeisten anderen Spieler, weil es einfach konstant macht und die Refs ihm halt nicht jedes Spiel rausschmeißen wollen oder nicht konstant Tees geben wollen. Aber aus meiner Sicht ist es dann halt wirklich eine Ungleichbehandlung und das wollen wir eigentlich in der NBA auf dem höchsten Level vom Basketball möglichst nicht sehen. Und er gibt es auch noch zu und sagt, dass er sich das verdient hat. Also das ist schon wild.
Ja, ich frage mich, was DeMarcus Cousins sich denkt, wenn er das sieht und hört. Das muss doch fürchterlich sein.
Ja, der hat sich offensichtlich dann halt nicht verdient. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich ein sehr knappes Game. Also ich glaube schon, dass es einen Unterschied hätte ausmachen können. Wir haben natürlich auch schon andere Games gesehen in den Playoffs, als Draymond rausgeflogen ist und die Warriors es trotzdem irgendwie überlebt haben oder dann nur knapp verloren haben oder so. Aber er war natürlich schon auch ein wichtiger Faktor in diesem Spiel, gerade in der Defense natürlich mit seiner Rim Protection. Er hat auch On-Ball Jaylen Brown das Leben immer wieder schwer gemacht. Und offensiv war er auch ziemlich aggressiv unterwegs, hat immer wieder den Korb attackiert, Fouls gezogen. Und das ist ja eigentlich schon immer sehr wichtig, dass Draymond Green halt aggressiv ist, damit er halt auch respektiert wird von der Defense und dass er halt zumindest die Abschlüsse am Korb sucht. Am Ende hat er 9 Punkte gehabt, hat heute nur einen Dreier genommen gehabt, hat 7 Freiwürfe gezogen, 5 davon getroffen. Also 9 Punkte aus 7 Shooting Possessions, das ist schon sehr ordentlich, 7 Assists auch, nur ein Turnover. Also ich glaube, das hätte den Warriors schon sehr wehgetan, wenn er da rausgeflogen wäre. Ist natürlich sehr viel Konjunktiv, wir wollen der ganzen Sache jetzt auch nicht zu sehr hinterherhängen, aber ich denke eigentlich, dass wir uns da alle einig sind, also wir drei sind uns einig und das ist die allermeisten anderen Leute, außer vielleicht irgendwelche Hardcore-Warriors-Fans, wahrscheinlich ähnlich sehen. Wobei man dazu sagen muss, dass, wie gesagt, Jan hat es gestern auch anders gesehen. Hat er gesagt, dass es kein Tee wäre oder war das bei dem White?
Er hat es bei beiden, glaube ich,
bei beidem, gesehen. Ja, ich glaube auch. Ja,
ich finde halt, sogar wenn man das kein Tee findet per se, dann ist einfach die Erklärung, die Javi da geliefert hat, wirklich unglaublich schlecht, weil ich verstehe nicht, ich fand auch nicht, Jeff Van Gundy hat sich da irgendwie auch im Kreis geredet. Das darf einfach nicht sein, dass man das mit beachtet, wenn jemand so auf die Grenzen überschreitet.
Nee, genau. Wie gesagt, dann haben wir eine Ungleichbehandlung und das wollen wir eigentlich nicht sehen. Okay, ja, ich denke, das reicht dann auch zu dem Thema. Ich habe gerade noch angesprochen, dass es noch die Situation gab mit Derek White und Jordan Poole, als auch die beiden irgendwie zu Boden gegangen sind an der Baseline und dann wieder den Court runterrennen wollten, ist Derek White aufgestanden und über Poole drüber gesprungen und der hat mit den Händen ihm halt so ein bisschen am Knie festgehalten und dadurch ist White dann hingefallen. Und das gab dann im Endeffekt auch kein technisches, sondern einfach nur ein Personal Foul.
Nee, ich glaube auch nicht, das war gar nichts, oder? War das ein Foul?
Ich glaube, es war dann im Endeffekt einfach ein Personal Foul und kein, aber nicht das technische wurde zurückgenommen. Okay. Sauber hatte zuerst spontan technisches gegeben und ich meine, dass dann einfach nur ein Personal Foul gegen Poole war.
Ach ja, bezüglich Zach Sauber, also ich weiß nicht, ob sich jemand, ich hatte ja im Supporter-Discord mal so so eine Liste gemacht, welche Schiedsrichter gut und schlecht sind, ne? Also falls sich jemand das ausgedruckt haben sollte, könnt ihr bitte mit Rotstift mal fett so durch Zach Saubers Kopf kreuzen. Den mag ich auf jeden Fall nicht mehr. Von dem habe ich mehr als genug.
Ey, der war mir immer nur positiv oder halt gar nicht aufgefallen. Am besten ist ja immer, wenn einem Refs gar nicht auffallen oder sehr selten negativ auffallen. Ich finde Zach Sauber eigentlich einen der besten Refs. Aber gestern war teilweise schon seltsam. Ja. Aber nochmal, wir wollen nochmal unterstreichen hier, das ist nicht, warum die Warriors gewonnen haben.
Nee, auf keinen Fall.
Dazu war dann der Run im dritten Viertel viel zu dominant. Wir haben ihn jetzt auch schon x-mal angesprochen. Aber David, was ist aus deiner Sicht im dritten Viertel in erster Linie passiert?
Also im dritten Viertel hatte ich ein bisschen Blackout, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich kann mich zum Glück nicht mehr so gut daran erinnern.
Schon verdrängt, okay.
Ja, also woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass Horford ein paar Mal abgerollt ist und es irgendwie unmöglich war für die Celtics, ihm den Ball zu geben. Und das eine Mal, wo er ihn gekriegt hat, hat er total blöd verloren. Also die Offense war da einfach so schlecht. Ich hatte auch den Prozess nicht so wirklich verstanden. Da hatten sie, glaube ich, auch sehr intensiv versucht, Steph zu mismatchen. Und das hatte leider überhaupt nicht funktioniert. Und gleichzeitig hat Steph natürlich am anderen Ende ein hervorragendes Viertel gespielt. Mehrere Dreier und ja, die Peyton Pritchard, Daniel Theis, Pick-and-Rolls, die waren zumindest für die Celtics mal eine absolute Katastrophe.
Ja, definitiv. Also Curry in dem Viertel mit 14 Punkten, 3 von 6 Dreiern. Arne, du hast dich ja ziemlich aufgeregt, als wir das Viertel geschaut haben. Hau doch mal raus nochmal, was waren die Hauptprobleme der Celtics oder was haben die Warriors da so gut gemacht?
Also 8 Minuten lang ging es ja eigentlich so weiter wie in der ersten Halbzeit ungefähr. Und die letzten 4 Minuten waren ja dann so krass. Und das waren halt dann die Lineups, die auf dem Feld waren. Weiterhin ganz schlechte Offense und quasi gar kein Zusammenspiel. Ich finde auch Al Horford hat in der zweiten Halbzeit so schlecht gespielt in den Minuten, die er drauf war, wie ich ihn selten gesehen habe. Auch richtig dumm gespielt. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass durch dieses Game, was Tatum und Brown an diesem Spiel gespielt haben, einfach so super egomäßig zu spielen, das färbt dann halt auch auf das Team ab. Und wenn dann die anderen Spieler irgendwann mal den Ball kriegen, dann wollen die halt auch mal was damit machen, weil sie ihn sonst einfach nie wiedersehen. Und ich finde, das hat man bei Horford auch total gesehen. Der wollte dann halt auch wirklich einfach mal ein paar Würfe nehmen und hätte auch gute Pässe teilweise gehabt, die er hätte spielen können, wo er dann aber einfach gegen zwei Leute lieber den Hookshot nimmt, um einfach überhaupt mal einen Wurf zu haben. Der hatte 4 Würfe in 28 Minuten genommen dann am Ende und 3 davon waren wirklich einfach nur mit dem Kopf durch die Wand. Ja, und dann haben die Warriors halt einfach angefangen, ihre Dreier alle zu treffen und in der Phase war es halt wirklich so, dass die Celtics auch noch gedroppt sind oder Miscommunications hatten. Also Curry hat mehrere Dinger gehabt, wo er dann wieder völlig frei war, wie man das halt einfach nicht spielen kann, so wo Tatum zurückdroppt oder Horford nicht rauskommt. Und
ja, also wir können diese 3 Dreier von Curry, weil ich finde, die stehen relativ sinnbildlich für das, was da passiert ist, vielleicht nochmal kurz hier durchgehen. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Also der erste war, Horford muss auf Curry switchen und das funktioniert halt einfach nicht. Also Horford ist dann relativ mobiler Big, aber Curry kann halt offensichtlich One-on-One einfach überhaupt nicht stoppen und Curry nimmt einfach einen Step-Back-Dreier gegen Al Horford und knallt den rein. Davor waren die Warriors nur 5 Punkte vor gewesen und danach dann halt schon 8, 54, 62 zu dem Zeitpunkt. Dann hat Curry kurze Zeit später aus dem Pick-and-Roll einen Pull-Up-Dreier genommen. Da gab es dann ein Missverständnis oder eine Fehlkommunikation in der Defense. Was war nicht einfach nur ein Pick von Gary Payton, der dann in die Zone abgerollt ist, sondern Draymond Green hat dann auch noch Al Horford, der dann auf Curry hätte switchen müssen, gescreent und Derek White hätte dann aber einfach rausgehen müssen, um Currys Dreier zu contesten und der ist aber auch bei Draymond Green geblieben, beziehungsweise bei Gary Payton und so hatte Curry dann halt einen offenen Pull-Up-Dreier, den er dann auch reingeknallt hat, so wie er heute drauf war. Da war dann schon 76-62, da waren sie dann schon 14 Punkte vorne, das waren 8-0 waren zu dem Zeitpunkt und dann hat Curry noch auf der rechten Seite einen sehr tiefen Dreier Außendribbling rausgenommen, so vom Hashmark. Da war auch kein Contest weit und breit. Theis war in der Drop-Defense und Curry läuft dann in diesen Wurf rein. Und wie gesagt, wenn er so ein Game hat, dann knallt er den halt auch rein. Das ist ein Tough-Shot für jeden eigentlich, aber für Curry ist er halt machbar. Ich glaube, Nils hat gesagt, das ist halt ein Wurf, den nur Curry so nehmen und machen kann. Und Boston tut halt auch, muss man wirklich sagen, nicht alles, um Curry keinen Platz zu geben. Also sie verteidigen ihn nicht so super extrem, sie doublen ihn auch nicht so oft.
Nee.
Also gerade nach Screens oder so, da ist öfter keiner da, als dass 2 Mann da sind oder sowas. Oder wenigstens einer. Weil ich habe halt das Gefühl, dass Udoka es wichtig ist, dass nicht die gesamte Defense sich ständig so auf Curry fokussiert, dass die restliche Defense dann halt immer 4 gegen 3 verteidigen muss. Mhm. Das sehen wir relativ wenig. Aber dafür macht Curry dann halt hocheffiziente 30 Punkte. Und wenn dann halt auch noch ein anderer Spieler offensiv sehr stark performt oder die anderen halt so genug machen, das war jetzt wieder nicht Clay im zweiten Spiel, aber dafür dann halt Poole, der dann auch angefangen hat, so Curry-Dreier zu knallen. Also der hat dann auch einen Pull-Up-Dreier über Theis reingenagelt zum 84-64. Da war es halt schon 20 Punkte. Da war eigentlich klar, okay, das Ding ist jetzt halt auch durch. Und dann kam diese Line-Up, die du gerade schon angesprochen hast, mit Theis, Grant Williams, Pritchard gleichzeitig, dazu noch Tatum und Derek White. Und dann ging es halt vollkommen den Bach runter. Und Poole war dann halt auch schon so heiß, dass der mit dem Buzzer dann noch so einen halben Meter über der Mittellinie einen Pull-Up-Dreier reingeknallt hat. Das war ein richtiger Logo-Dreier, aber der war nicht auf dem Logo, sondern sogar nach rechts vom Logo, also eigentlich noch weiter weg. Hat davor noch ein In-and-Out-Dribbling gemacht, so den Court nach oben. Dann Between the Legs noch gecrossed gegen Pritchard und dann Pull-Up, bam, reingeknallt. Und das wurde später noch eingeblendet. Ich glaube, es war der drittlängste Dreier in den Finals, all time. Nur Chalmers und Mark fucking Jackson, der das Spiel ja auch kommentiert hat für ESPN oder beziehungsweise ABC, Der hatte auch schon mal so einen langen Dreier in den Finals getroffen. Und damit war dann halt das 35-14 im dritten Viertel besiegelt. Und die Celtics haben dann nochmal kurz, ja, so 2 Minuten versucht, da nochmal was zu machen. Oder 1,5 Minuten sogar nur. Und die Warriors haben genauso weitergemacht. Die Celtics da schon relativ, ja, ohne Energie, und nach einem Putback von Gary Payton stand es dann schon 89-64, 25 Punkte hinten. Und als dann haben die Celtics nochmal ein Timeout genommen, als sie 29 hinten waren, und das war noch mit 10-40 zu spielen, hat dann schon die Garbage Time angefangen. Also da waren dann schon Neesmith und Co. auf dem Feld. Und das war der 25-2 Run. Sie waren 6 Punkte vorne gewesen, die Warriors, und dann auf einmal waren es 29. Das war echt insane, und von den Celtics aber auch ziemlich schlecht gespielt, ja. Ja, David, wie blickst du jetzt nach Boston? Was denkst du, ist jetzt hier in dem Spiel nachhaltig gewesen? Also sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Wie viel Sorgen machst du dir um die Celtics Offense? Du hast vorhin schon anklingen lassen. Ja, die hatten noch nie 2 schlechte Spiele hintereinander. Auch bei Tatum habe ich noch gesagt in der ersten Halbzeit, der hat noch keine 2 schlechten Scoring-Games hintereinander gehabt. Also auch, dass der jetzt in dem Spiel relativ gut zumindest von Downtown unterwegs war. 6 von 9. Ich habe auch gesagt, vielleicht hätte er fast noch mehr Dreier chucken sollen, so wie die reingefallen sind. Aber halt im 2-Punkte-Bereich ging bei ihm halt fast gar nichts. Wie gesagt, im Schnitt war es doch immer ein effizientes Scoring. Aber ja, was denkst du, kommt da jetzt auf die Celtics zu in den nächsten Spielen, oder was ist auch für die Warriors übertragbar?
Also ich denke, die Celtics müssen ihre offensive Strategie auf jeden Fall etwas umstellen, wenn Robert Williams nicht ganz so fit ist. Ich will nicht mehr so viele Leute im Dunker-Spot sehen, wenn, dann eigentlich nur ihn, weil allen anderen traue ich eigentlich nicht, in der Situation zu finishen. Ich würde versuchen, etwas mehr Five-Out zu spielen, einfach um viel mehr Platz zu kreieren, weil im letzten Spiel haben die Warriors im Grunde die Miami Swipe Down auf jeden Ballhändler Defense gespielt, von einfach immer 3 Leute auf den Ball geklatscht haben. Und wenn die Celtics da ein bisschen mehr Platz generieren können, dann wird das zumindest mal schwieriger. Dann muss Tatum aber natürlich auch mit etwas weniger Scheuklappen spielen, haben wir aber jetzt auch schon oft genug erwähnt. Für die Warriors fand ich ihr Adjustment, auf jeden Fall weniger Zone zu spielen und mehr zu switchen, ziemlich gut. Ich glaube, damit kann man die Celtics leichter dazu zwingen, Basketball zu spielen, der ihnen nicht so entgegenkommt, denn ich würde sagen, am besten sind die Celtics einfach, wenn sie ja schon die Schwächepunkte der Defense attackieren, aber es muss halt immer noch ein Drive-and-Kick-Game bleiben und eine Drive-and-Kick-Offense dabei aufgezogen werden. Und ich glaube, dass die Celtics das gegen eine Zone, wenn die Al Horford in die Mitte des Feldes kriegen, einfach besser machen können, als wenn jedes geswitcht wird und die Celtics halt immer wieder ihren Mann schlagen müssen, denn auch wenn sie natürlich einige gute Scorer und Playmaker haben, keiner ist jetzt so der elitäre Ballhändler, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass er immer an seinem Gegner vorbeikommt. Und daher fand ich das Adjustments von den Warriors auch ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie die Teams im Garden treffen dann von der Dreierlinie. Denn ich glaube, bisher sind das ja 2 der besten Finalspiele aller Zeiten, was die Dreierquoten angeht. Ob sich das ein bisschen überträgt. Ich finde eigentlich auch cool, dass wir so viele Dreier haben, auch wie die Teams sich so abtauschen. Dass die einfach mal back-to-back-to-back-to-back irgendwie alle ein paar Dreier reinknallen. Das macht richtig Bock. Ja, für den restlichen Verlauf der Serie, ich mag die Celtics, glaube ich, immer noch. Ich finde immer noch, dass sie etwas runder sind in der Rotation, aber hat mir jetzt schon einen kleinen Schrecken eingejagt, zumindest das Spiel.
Ja, also interessanterweise haben ja beide Teams auch in dem Spiel die identische Anzahl an Dreiern genommen und getroffen. 15 von 37 sind 41%. Ja, also Jumper werden weiter eine große Rolle spielen, weil halt, ja, also Jaylen Brown hat im ersten Spiel ja schon, vor allem im vierten Viertel, dann ziemlich viel Druck auf die Zonen, auf den Ring ausgeübt, und dadurch sind viele gute Sachen für die Celtics entstanden. Aber auch in dem Spiel, jetzt hat man gesehen, er ist da auch nicht der allersicherste Finisher, zieht dann auch nicht zwangsläufig ständig Fouls, wenn er da hinkommt. Jason Tatum eigentlich noch weniger. Also ich fand's gut, dass er dann, während die Warriors, die auch diesen unglaublichen Run hatten, wie gesagt, die einzigen Punkte waren halt Freiwürfe von ihm. Also er hat 4 gezogen, nur 2 getroffen. Aber da habe ich dann auch zu Arne gesagt, das müsste er eigentlich öfter machen. Einfach mit Dampf in die Zone und dann halt forcieren, dass er Freiwürfe bekommt. Wenn er nicht gefoult wird, müsste er eigentlich noch ein bisschen besserer Finisher sein. Das ist er nach wie vor aus meiner Sicht noch nicht. Also die Celtics haben da nicht so diesen konstanten Quell an Offense durch Rim Pressure, aber den haben die Warriors ja auch nicht. Also Curry ist eigentlich auch nicht dieser Dude, der kommt ja auch primär über seine Gravity, weil er halt der beste Shooter all time ist. Bei Jordan Poole ist es dasselbe. Auch vor Klay Thompson hat als Driver kein Mensch mehr Angst. Also vor allem nicht, wenn er einen Ball in der Hand hat. Und wenn er den Ball in der Zone bekommt, dann spinnt er halt auch so oft und so gerne zurück in den Fadeaway, der einfach nicht so besonders gut fällt. Bisher auch heute wieder 4 von 19 aus dem Feld, 1 von 8. Der hat im dritten Viertel auch ein paar Finishes gehabt oder konnte seine Akzente setzen, aber insgesamt, ja, ist er einfach super ineffizient und wie gesagt, keine Rim Pressure oder irgendwas per Dribble Drive bei ihm. Wie gesagt, Green hat das heute ganz gut gemacht. Wiggins hatte einige Drives, aber konnte dann manchmal auch nicht finishen. Heute 11 Punkte aus 13 Shooting Possessions, zwar zwei seiner 3 Dreier getroffen. Der eine war auch ziemlich tough in Marcus Smarts Gesicht. Aber auch er war jetzt da heute nicht das Problem. Kevin Looney 6 von 6 aus dem Feld. Ich meine, der macht halt seine Garbage Buckets und nach Dump-Offs kann er schon. Also ist genug, gut genug als Finisher. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Arne, dass du mal gesagt hast, als wir während der Saison über die Warriors gesprochen haben, wenn du die Warriors siehst, dann denkst du immer, wenn die Warriors noch ein bisschen besseren Finisher hätten als Kevin Looney, dann wäre die Offense so krass. Aber bisher reicht es eigentlich, oder? In den Playoffs.
Ja, total. Also so wie jetzt in diesem Spiel die Drives gelaufen sind, war Looney halt einfach auch oft komplett frei. Den kann jeder reinmachen, ne? Also wenn sie ihn so gut freispielen, dann ist es natürlich perfekt. Aber das klappt jetzt gerade ja sogar, obwohl sie Curry gar nicht so krass verteidigen, sehr gut. Das liegt halt vor allem daran, dass die Celtics die ganze Zeit switchen, also Low Resistance, und dann immer die Big Men attackiert werden. Dann sind die Leute halt trotzdem irgendwie frei. Ja, also so kann Looney auf jeden Fall spielen. Also ich muss auch sagen, dass ich Looney echt mag. Also auch in diesen Playoffs schon sehr viel von ihm halte. Auch wenn er mal auf jemanden switcht, also auf Tatum oder Brown zum Beispiel, dann kann er auch manchmal davor bleiben und macht das schon ganz gut. Besser als viele andere Bigs.
Ja, er hat sich auch nochmal selbst einfach verbessert. Er spielt seine besten Playoffs bisher. Ja. Also es ist einfach auch nochmal, hat sich nochmal weiterentwickelt. Man darf ja nicht vergessen, dass selbst Looney gerade in seiner frühen Prime ist. Weil er ist ja noch viel jünger, als man vielleicht denkt, weil er einfach schon so lange bei den Warriors ist, seine gesamte Karriere schon.
Ja.
Aber der ist ja trotzdem erst 26 oder so. Also ja, macht hier einen sehr, sehr starken Job, vor allem natürlich auch defensiv. Also die Rim Protection der Warriors, die war schon sehr stark, was aber halt auch teilweise am nicht idealen Spacing der Celtics lag. Arne, was ist denn jetzt so dein Gefühl für die restliche Serie? Du rootest ja auch mittlerweile für die Celtics, bis nachdem deine Bulls dann in der ersten Runde raus sind, schon früh auf den Bandwagon aufgesprungen. Oder als eigentlich auch klar war, dass die Bulls einfach kein echter Contender sind, hast du hier im Pod ja schon, als wir mal den Osten so ein bisschen durchgespielt haben vor den Playoffs, hast du auch gesagt, ja, du glaubst, die Celtics kommen in die Finals. Bis hierhin hast du recht. Und wir haben ja gestern auch hier Full Disclosure unsere Celtics-Jerseys gerockt. Ich habe ja seit ein paar Wochen mein Walker-Jersey, ob es Antoine oder Kemba ist ja eigentlich egal, haben beide die Nummer 8 gehabt. Und du hast dein KG-Celtics-Jersey ausgepackt, dass du laut eigener Aussage schon seit Jahren nicht mehr gerockt hattest.
Ja,
hat irgendwie nichts gebracht. Vielleicht sollten wir die beim nächsten Celtics-Spiel nicht mehr tragen. Also im Endeffekt, ich bin ja relativ neutral. Ich halte sehr, sehr viel von den Celtics. Ich fände es auch ein bisschen interessanter, wenn die gewinnen würden, aber im Endeffekt habe ich jetzt kein echtes Rooting-Interest oder so. Aber für gestern bin ich dann auch so ein bisschen auf den Celtics-Bandwagon aufgesprungen, auch weil sie der Underdog waren bei uns, unter uns 11. Ich glaube, nur 3 haben auf die Celtics getippt und 8 auf die Warriors, was wahrscheinlich auch der rationalere Tipp war, einfach weil es war halt ein absolutes Must-Win-Game. Es war ein Heimspiel für die Warriors und die haben bisher immer die richtigen Adjustments gefunden in diesen Playoffs. Deswegen wundert mich es auch überhaupt nicht, dass es so gekommen ist. Aber was denkst du jetzt über diese restlichen Finals? Was erwartest du?
Ja, also wenn ich mir die beiden Teams so ansehe, dann muss ich schon sagen, dass die Offense der Celtics auch vor diesem Spiel für mich schon so der schwächste Part eines Teams auf einer Seite des Feldes ist. Und da mache ich mir schon teilweise ein bisschen Sorgen. Und die Defense der Warriors ist halt auch sehr gut. Deswegen, es ist haarscharf, ich sehe die Teams super nah beieinander. Ich bleib trotzdem bei den Celtics. Ich glaube, dass sie es schaffen können. Ich glaube auch, dass sie sich jetzt einfach nochmal einen besseren Gameplan dann zurechtlegen werden. Aber es ist halt schon so, dass die Celtics halt offensiv sehr davon abhängig sind, dass die Würfe fallen, weil sie einfach nicht so viele andere Sachen konstant gut rausspielen. Und gerade diese Undeniability von Brown und Tatum, die muss halt echt kommen. Also dann müssen sie halt einfach, wenn sie One-on-One spielen wollen, halt auch wirklich hart attackieren und versuchen, den Gegner zu killen und nicht einfach jedes Mal nur den tough, tough, tough Shot nehmen. Also Step Back zum Corner 3 gegen den Defender direkt in your face ist einfach kein Rezept, mit dem man gewinnt. Entweder man killt seinen Gegenspieler, weil er kleiner, schlechter, langsamer ist, oder man lässt halt einfach mal den Ball laufen und spielt eine richtige Offense. Aber wirklich in diesem Spiel hat die Celtics quasi gar keine richtige Offense gespielt. obwohl sie so viele gute Spieler haben, so viele Leute haben, die was beitragen können und auch mit Horford einen Big haben, über den man mal was laufen lassen kann. Aber es war halt echt einfach nur Ego und das müssen sie ändern, dann können sie es schaffen. Und ich glaube schon, dass sie auch in Boston jetzt die Möglichkeit haben, 3-1 schon vorne zu sein, wenn es wieder nach Golden State geht.
Ja, das ist auf jeden Fall drin. Also die Celtics müssten eigentlich jetzt favorisiert sein, weil sie 1-1 nach Hause fahren. Sie haben den Homecourt geklaut, historisch gesehen. Dürften da die Wahrscheinlichkeiten auch schon ganz gut aussehen, aber ich würde die Warriors hier echt nicht unterschätzen. Die können easy 1 in Boston klauen. David, du hast vorhin selbst gesagt, dass die Celtics nicht den besten Heimvorteil bisher haben zu Hause in Boston, warum auch immer. Und mein Tipp vor der Serie war ja Warriors in 7. Das ja, ist durchaus noch realistisch. Also ich finde, das ist total offen, was ich halt auch als neutraler Beobachter oder hier NBA-Analyst durchaus interessanter finde, als wenn die Celtics jetzt letzte Nacht gewonnen hätten. Im Halfcourt hatten die Celtics ein Offensivrating von 77, by the way. Das ist echt katastrophal mies. Die Warriors 109. Wie gesagt, das meiste vom vierten Viertel war schon Garbage Time und das rechnet dann Clean the Glass ja zum Glück hier auch direkt raus, woher ich diese Zahlen habe. Und es lag halt in erster Linie an dem, was wir jetzt hier im ganzen Pod schon besprochen haben. Einfach, dass die Celtics keine echte Offense kreiert haben im Halbfeld und versucht haben, ihre vermeintlichen Mismatches auszunutzen, das aber dann halt auch nicht richtig executed haben. Und dann landet man halt bei so einer Zahl und ja, selten die Help-Defense aktivieren und dann irgendwelche Rotations der Warriors forcieren. Und deswegen gab es auch weniger offene Dreier für Smart, Horford und Co., die da in Spiel 1 halt noch ein Feuerwerk abgebrannt hatten. An den Dreiern lag es jetzt nicht der Celtics, sondern wirklich an allem, was innerhalb der Dreierlinie passiert ist eigentlich.
Ja. Also, ja. Um das vielleicht zu unterstreichen, ich hatte gerade einen Tweet von Seth Partner gesehen. Die Celtics waren 6 von 31, was selbst kreierte Zweier angeht. Und da ist einmal die 6 schlecht, aber also ich weiß jetzt nicht, was so der Schnitt pro selbst kreierte Zweier pro Spiel sind, aber ich vermute mal, dass 31 da eine zu hohe Zahl ist und dass man da dann schon etwas mehr Ball-Movement rein haben will. Klar, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass diese Dump-Offs alle in die Hose gingen und dann irgendwie Punkte für die Warriors waren statt Layups für die Celtics, aber auch unabhängig davon, da waren einfach zu viele schlechte Wurfversuche bei.
Ja, ja, und Midrange waren die Celtics 1 von 8, also lange Zweier. Und dann im Chase Center ist ja irgendwie das Tracking, was die Rim Attempts angeht, total im Eimer. Also laut dem haben die Celtics nur 3 Rim Attempts gehabt und einen davon getroffen. Das stimmt natürlich nicht. Aber die Warriors hatten laut dem 10 und haben 7 davon getroffen. Es sind halt dort nur die Würfe, die man tatsächlich, also fast nur die Dunks oder halt Layups direkt, wenn man unterm Ring abspringt. Aber wenn man halt die kurze Midrange, also quasi die Float-Range noch mit reinnimmt, dann bekommt man ein besseres Bild. Und da waren die Celtics halt 8 von 27 und die Warriors 19 von 35. Also da wurde das Spiel im Endeffekt eigentlich entschieden. Und da haben die Celtics einfach sehr wenig easy Buckets rausgespielt. Die Warriors einige mehr. Ja, ein Stück weit war es dann auch einfach noch die Execution, das Finishing. Ich denke, da ist auch noch ein bisschen mehr drin bei den Celtics. Die haben da vor allem im ersten Viertel einige Easy Buckets liegen lassen. Aber die Offense muss einfach anders aussehen. Ja, das reicht so nicht gegen diese Warriors Defense, die jetzt halt auch noch Gary Payton zurückbekommen haben, der einfach ein Top-On-Ball-Defender ist, einer der besten der Liga. Nate Duncan hat die These aufgestellt, Arne, das wäre jetzt vielleicht eine Frage an dich, ob du es auch so siehst, dass Gary Payton der Zweite der bessere Defender ist als Gary Payton der Erste, sein Vater, The Glove. Wie siehst du das?
Das finde ich schon einen heißen Take. Ich würde sagen, dass man das so nicht sagen sollte, weil also erstmal Gary Payton der Zweite ist sicherlich ein guter Verteidiger, aber was genau macht er so viel besser als Gary Payton der Erste, der halt damals auch ein richtig krasser Stopper war, Defensive Player of the Year geworden ist und dazu noch so eine große offensive Rolle hatte, so, ne? Mhm. Also was Gary Payton der Zweite noch nie machen musste.
Ja.
Also komm rein, spiel 3 Minuten geile Defense. Also das hätte sein Vater vielleicht auch sogar noch besser machen können, wenn er nicht so eine riesige Rolle gehabt hätte. Also ich find's einen ziemlich schlechten Take und den sollte sich Duncan vielleicht nochmal überlegen.
Ja, also ich glaube, er sagt auch nicht, vielleicht sollte man so ausdrücken, weil er hat es auch gesagt mit der offensiven Last, dass einfach der defensive Output oder Impact im Endeffekt vom Sohn höher ist als vom Vater, weil der halt noch ein offensiver Star war und The Second natürlich nicht. Der hat offensiv eine Usage von 14%. Das, was er macht, macht er sehr hochprozentig, weil es mal entweder am Korb ist oder halt Wide Open Dreier, die er dann okay trifft. Heute hat er auch wieder einen Corner 3 getroffen mit seinem genesenen Ellbogen, nachdem er 2 Freiwürfe gebrickt hatte, da habe ich noch spaßhalber gesagt, mit gebrochenen Ellbogen hat er noch einen getroffen und jetzt geht's nicht mehr. Aber wie gesagt, der war halt auch wieder sehr, sehr stark. Und was Duncan gesagt hat und wie es begründet hat, dass Gary Payton, The Glove, halt ein ultra starker On-Ball-Defender war. Und das war ja damals in den 90ern auch noch wichtiger, weil das haben wir mit Rob von Kicks hier ein bisschen auseinanderklamüsert gehabt, als wir die 90s mit modernem Basketball verglichen haben. Da wurde einfach sehr viel mehr Isolation gezockt wegen der Illegal Defense, weil ja man halt nicht so viel helfen durfte und es dieses Fake Spacing gab. Und da war halt ein starker individueller Guard Defender halt nochmal deutlich wertvoller als vielleicht heutzutage, wo auch mehr geswitcht wird und so, wo sich der Impact dann halt noch mehr in Grenzen hält. Und Gary Payton, der Second, der ist auch einer der besten On-Ball-Defender, kann halt auch richtig gut nach oben verteidigen, weil er halt auch so kräftig, athletisch ist und mega lange Arme hat. Und er macht halt noch so defensive Big-Man-Sachen, die sein Vater nicht gemacht hat. Also ist halt ein krasser Help-Defender, krasser defensiver Playmaker, starker Rebounder und solche Sachen. Also er spielt halt deutlich größer, fast wie halt ein 6'3 defensiver Big, der halt auch ziemlich viel rumroamt und so.
Ja. Ja, er ist natürlich schon speziell und ich kann den Punkt verstehen. Er hat da so ein paar Sachen, die hätte Gary Payton Senior niemals machen können. Ja, aber ich, also erstmal, das ist ja sowieso oft so, gerade bei der Defense finde ich es besonders gravierend, wie die, was du eben gesagt hast, ne, wie die Rolle defensiv, die man spielen musste, früher war und wie sie heute ist. Ja. Heute ist es schwerer zu verteidigen, viel anspruchsvoller, man muss am besten viel mehr Sachen können als Superverteidiger und von daher ist es schwierig zu vergleichen. Aber ich kann schon sehen, dass Gary Payton da ein paar Sachen hat, die sein Vater nicht konnte.
Ja, deswegen Game Changer auf jeden Fall für die Warriors, dass er wieder am Start ist. Ich weiß jetzt nicht, wenn Iguodala wieder fit sein sollte, also der hat anscheinend ein sore knee, ja. Ist halt, in dem Alter kann es halt passieren, wenn man dann so ein intensives Game gezockt hat, dass Knie dann im nächsten Spiel schmerzt und man dann eben nicht mehr spielen kann. Bielitzer war aber durchaus spielbar in dem Game. Tatum konnte ihn one-on-one auch nicht abusen. Hat 6 Punkte gemacht, 3 von 4 aus dem Feld. Also hat seine Möglichkeiten auch genutzt in den 10 Minuten. Auch wenn die Warriors mit ihm auf dem Feld -7 waren, denke ich, ist der eigentlich spielbar. Gerade wenn bei den Celtics auf der anderen Seite Theis drauf ist oder so. Also ich denke, die
Rotation. Das war übrigens lustig, fand ich, dass die einfach beide entschieden haben, okay, komm, lass einfach mal 5 Minuten Theis gegen Bielitzer spielen, beide Coaches.
Ja, um ein paar Minuten irgendwie rauszuschinden. Ich denke, die Rotation der Warriors, die wird mehr oder weniger so bleiben. Also Poole 23 Minuten, 17 Punkte, gerade in der zweiten Halbzeit halt ziemlich unstoppable gewesen. Vielleicht kann der auch noch ein paar Minuten mehr spielen, aber wie gesagt, er bleibt halt auch eine defensive Schwachstelle, die attackiert werden kann. Gary Payton hat 25 Minuten gespielt, mit ihm auf dem Feld lief es sehr gut. Otto Porter noch 15 Minuten gespielt, hat wieder seinen einzigen Dreier getroffen. Also solange der seine Dreier trifft, ist er natürlich auch sehr gut spielbar. 3 Steals auch in diesen 15 Minuten geholt. Die Starter sowieso klar, alle mit über 30 Minuten, außer Looney, obwohl es am Ende relativ viel Garbage Time gab. Also Moody, JTA, Lee und Kuminga werden normalerweise keine Minuten sehen. Bei den Celtics siehst du da jetzt irgendein Verbesserungspotenzial, was die Rotation angeht, David?
Also ich würde Theis einfach nicht spielen in dieser Serie, zumindest nicht, wenn Curry auf dem Feld ist. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn es unbedingt sein muss, dann bitte nicht gleichzeitig mit Pritchard. Also ich verstehe einfach nicht, was der Grund dafür ist, deine 2 schlechtesten defensiven Rotationsspieler aufs Feld zu stellen, wenn du den vielleicht besten Offensivspieler der Liga, zumindest in gewissen Situationen, vor dir hast. Das macht wenig Sinn. Gleichzeitig war es zumindest im gestrigen Spiel so, dass Horford jetzt auch nicht so viel mehr geboten hat, um ehrlich zu sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Williams ganz fit war, sonst hätte er doch auch mehr Minuten gesehen. Aber ich würde dann einfach alle Minuten Grant Williams und Derek White geben, wahrscheinlich, wenn es jetzt wieder so kommen sollte. Und dann einfach das ganze Spiel ultra small spielen. Rebounden kann man offensichtlich eh nicht. Und dann sollte man einfach so viel Speed und Skill auf den Court packen, wie nur geht, denke ich.
Ja, das Rebounding war jetzt auch im letzten Spiel total ausgeglichen. Das war jetzt kein Faktor eigentlich. Könnte dann vielleicht ein bisschen zugunsten der Warriors verlaufen, aber solange die Offense halt deutlich besser aussieht, man mehr Five-Out spielen kann und man defensiv nicht so sehr abgezogen wird von Curry und auch Poole, ja, dann könnte das schon deutlich besser laufen, ja. Pritchard wurde natürlich wieder abused auf Seiten der Warriors und Theis auch und auf Seiten der Warriors haben sie es versucht, wie gesagt, mit Poole, Spieler des Spiels, Curry, oder?
Ja.
Ziemlich klar, eigentlich mit seinen 29 Punkten, 5 von 12 Dreiern.
Ja.
Ziemlich effizient unterwegs gewesen, 4 Assists, zwei Turnovers und ja. Wie gesagt, die Celtics-Defense, die reagiert nicht so krass auf ihn, wie es andere Defenses teilweise tun. Aber wenn sie es nicht machen, dann bestraft das halt auch bisher in dieser Serie gnadenlos.
Da deswegen muss auf jeden Fall auch ein besserer Mittelweg gefunden werden zwischen Steph Curry und Kevon Looney offen stehen lassen. Also eins von beiden kann ja ab und zu mal passieren, aber beides mehrfach pro Viertel sollte wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, die Rotation der Celtics in der Defense, das ist auf jeden Fall auch Luft nach oben. Gerade auch bei Robert Williams. Also ich hoffe einfach, dass er wieder fitter wird, weil er hat wieder nur 14 Minuten gespielt, obwohl er gestartet ist. In denen hat er sehr wenig Impact gehabt. Also er hatte zwar zwei Blocks, schön einmal Recovery, einmal von der Helpside, aber zwei Punkte, hat nur diesen einen Wurf genommen. Also auch dieses vertikale Spacing, das liefert er gerade auch nicht so wirklich. Aha. In der Defense einfach nicht die Präsenz, die er sonst ist. Er bringt keinen Vorteil am Brett, also was Rebounds angeht und solche Sachen. Das ist schon schade gerade, ja. Arne, hast du noch irgendwas, was du jetzt noch nicht raushauen konntest der Serie oder zum Game?
Nee, ich glaube, das war so alles.
David?
Ich hoffe, dass Gary Payton sich von dem harten Foul von Jaylen Brown erholen konnte. Das war schon ziemlich tough.
Oh Gott, was für ein Phantom Call. Man hätte nicht mehr gehört. Ja, das war hart. Das war echt tough. Auch es sah live übrigens so aus, weil es einfach auch sehr ähnliches Play war, wie das, bei dem sich ja Gary Payton den Ellbogen gebrochen hat, außer dass Dylan Brooks ihn halt richtig hart gegen den Kopf gehauen hat und Jaylen Brown hat ihn halt echt gar nicht berührt. Nur der Fuß von Gary Payton hat das Bein von Jaylen Brown gestreift, aber das lag auch eher an Gary Paytons Bewegung, als dass Brown da irgendwie eine Schuld hatte. Aber hey, ball don't lie, Gary Payton hat beide Freiwürfe geworfen.
Das stimmt.
Okay, dann jetzt, wie versprochen, Arne, erzähl doch noch ein bisschen was zum Zehlendorfer Pfingst-Turnier, bei dem du oder ihr, also es ist dein ehemaliges Team aus Lübeck, seit wann am Start seid? Seit 1996?
Also 96 war ich zum ersten Mal da, genau. Da sind wir mit dem Bus aus Lübeck mit dem Lübecker Verein hingefahren und dann haben wir auch viele Jahre in der Jugend da mitgespielt, sind immer viele Jugendteams und dann pennt man dann in der Halle und so. Oder früher hat man in der Halle gepennt. Wir hatten es dieses Mal jetzt richtig luxuriös bei einem Kumpel mit einem riesigen Garten und einem schönen Haus und ich habe vor der Tür im Bus gepennt. Ja, und wir gehen halt so, ich weiß gar nicht genau seit wann, vielleicht so 2007 oder so, regelmäßig als Team treffen wir uns da, alles eigentlich so Jungs von früher aus Lübeck und dann immer noch so ein paar andere Kumpels dazu. Also jetzt war Jonathan dabei und von meinem Bruder war noch ein Kumpel Kiel aus Baden-Württemberg dabei.
Shoutout.
Und dann noch ein Kumpel kommt aus Düsseldorf und einer ist aus Cali angereist, der wohnt in Santa Cruz.
Ja, ist auch aus allen Himmelsrichtungen sind die hier nach Berlin geströmt.
Ja, Hamburg, Lübeck, ja, überall verteilt und dann kommen wir zusammen und machen uns drei geile Tage mit viel Basketball, bisschen NBA. Samstag hatten wir zwei Spiele, Sonntag drei und heute Morgen hätten wir noch eins gehabt, das ist leider ausgefallen. Aber das wussten wir zum Glück schon gestern Abend, ja, sodass wir dann eben das Celtics-Warriors-Game live geguckt haben.
Ja, das wäre hart gewesen, wenn wir so, ja, wahrscheinlich noch nicht ausgenüchtert und mit viel zu wenig Schlaf und dann Finals Game extra nicht live geguckt, da irgendwie um 7 hingefahren, warm machen und um 8 wollen wir zocken, dann kommen die Gegner nicht oder so.
Das hatten wir schon öfter, aber dieses Mal, die haben jetzt alles online und dann werden da Absagen dann auch gemeldet und dann weiß man schon Bescheid. Früher war das anders, da standen wir dann in der Halle und haben uns warm gelaufen und dann kam der Gegner nicht, ja.
Ja, du hast schon gesagt, 5 Spiele waren's. Wie lief's? Was ist so passiert? Was waren die Highlights? Was bleibt hängen?
Ja, Samstag sind wir in die Halle gekommen, gleich als erstes Team Itzehoe Eagles. Den Verein kennen wir natürlich gut, haben wir schon oft früher auch gegen gespielt. Die haben eine Pro-A- oder Pro-B-Mannschaft und dann noch so eine erste Regionalliga-Mannschaft. Aus denen waren die so zusammengesetzt, hatten einen Center, der ist 2,10 Meter groß gewesen. Das war schon vorher beim Warm-Up schon ersichtlich, dass das sehr schwer wird. Da haben wir uns gut geschlagen, haben mit 6 verloren.
Ja. Und ey, nur weil in der zweiten Halbzeit kein Jumpshot mehr reingegangen ist.
Ist einfach nicht mehr reingefallen, ja. Wir hätten das gewinnen können. Und ja, ey, das muss ich auch mal sagen, wir waren bei diesem Turnier, also wir sind eine etwas ältere Truppe so, alle so Mitte bis Ende 30, Jan und ich sind schon 40.
Wir hatten nur einen unter 30.
Und wir wurden von allen Teams so krass unterschätzt. Die haben immer gedacht, was kommt denn da von der Truppe? Und manchmal haben wir auch Sprüche gekriegt, also teilweise echt so ein bisschen so Alterstaunting, hat mir nicht gut gefallen. Ich mich auch sehr gut drüber beschwert, was soll der Scheiß? Ja, jetzt geht's auf einmal los. Ey.
Was war die Aussage oder der Spruch, halt mal die Fresse, Papi?
Nee, der hat sich so ein bisschen verselbstständigt, der Spruch, und wurde immer besser am Ende, aber die Aussage von dem Typ war, sei mal leise, Papi. Und dann hab ich mir gedacht, was ist mit dir? Also, warum denn so aggressiv?
Und du stickst nach Alkohol.
Und da hat er gesagt, ja, du riechst nach Alkohol. Und dann habe ich auch gedacht, ey, wir sind doch bei einem Turnier. Das ist doch hier irgendwie Basketball, Freunde treffen, naja.
Und dann hast du gesagt, dich auch noch besoffen ab.
Ja, genau.
Guck mal, dich mache ich sogar noch besoffen fertig, ja? Da waren wir nämlich mit 10 vorne und es waren noch 2 Minuten zu spielen. Ja. Und dann hat seine Mutter noch was so von der Seite zu mir gesagt.
Oh mein Gott.
Dann hat seine Mutter noch gerufen. Also er war ungefähr so 20, würde ich mal sagen. Und hat seine
Mutter war so alt wie du ungefähr wahrscheinlich.
Ja, die hat dann gesagt, wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin ganz ruhig geblieben und hat ganz nett mit ihm geredet. Nichts Gemeines oder so, gar nicht.
Einfach abgezogen, ja. Wie sich das gehört. Ja, ja, und wir waren noch ein kleines Team. Also unser größter, wie groß war Kerl? 1,92 oder sowas?
Nee, schon nur 1,95 würde ich sagen.
Ja, ich dachte, er hätte 1,92 gesagt. Ja. Aber ja.
92 Kilo war, glaube ich.
Ah, okay, vielleicht bringe ich es auch durcheinander. Ja. Ja, wir hatten so 3 Dudes um die 1,90 oder 4 vielleicht und dann die meisten halt so irgendwie zwischen 1,80, 1,85, 1,86 vielleicht. Ja, und halt wie gesagt im Schnitt schon etwas älter, aber natürlich auch sehr, sehr erfahren. Ihr habt ja früher auch echt hoch gezockt mit dem Verein.
Ja, ja, das sind alles gute Spieler. Also ja,
auf jeden Fall.
Felix ist in die erste Regio jetzt aufgestiegen mit seinem Team aus der Nähe von Hamburg und die überlegen noch, ob sie das machen können, weil es halt ja einfach ein krasser Aufwand ist so fürs Team. Und der Trainer ist auch schon abgesprungen, der wollte das nicht machen. Und Malte spielt auch noch hoch in Lübeck und ja, sind schon ein paar gute Jungs dabei, die immer noch ganz hoch spielen. Aber die meisten zocken halt nur noch so ein bisschen for fun und läuft aber trotzdem ganz gut. Ja, denn das zweite Spiel am Samstag haben wir auch knapp verloren, hätten wir gewinnen können. 5 Minuten vor Schluss mit 3 vorne gewesen, dann haben wir keine Punkte mehr gemacht. Und die anderen...
Es war so krass, was haben wir uns da noch gefangen? 13-0 Run oder so?
13-0 Run, ja.
Ja, von so einer, also, ja, ich will jetzt nicht sagen Spaßtruppe, aber die haben halt schon, haben viel gechuckt, haben sich hart gefeiert. Und das größte Problem war bei denen eigentlich der, also das war ein Team aus dem Ruhrpott, wie hießen die, Ruhrpott Ballers?
Ruhrpott Ballers, ja.
Ja, genau. Shoutout, witzige Truppe auf jeden Fall. Und die hatten den auch so einen Ruhrpott Rudi Gobert. Du hast dann gleich gesagt, ja, aber der spielt ja gar nicht wie Rudi Gobert, weil er sah ein bisschen aus wie er und er hatte, keine Ahnung, 7 oder 8 Blocks
in dem Spiel. Ja, der hat eher so wie Robert Williams gespielt.
Ja, oder so.
War nicht so groß und hat Jonathan aber Isaac alles weggeblockt. Verletzung.
Ja, ja, genau. Also mega lange Arme. Der hat viel größer gespielt, als er war. Der sah eher so aus wie 1,95 oder so, fand ich. Und dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und ich bin ja so knapp 1,90 und der war minimal größer als ich, würde ich sagen. Aber unendlich lange Arme, sehr athletisch, geile Anticipation und er hat einfach alles geblockt, vor allem in der ersten Halbzeit. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, ab jetzt nur noch nach Fakes Layups nehmen und dann teilweise den Primärdefender rausgefakt und dann kam der trotzdem noch von hinten, hat den zweiten Wurfversuch noch geblockt, also der Typ war krass. Und dann ging der einfach in der zweiten Halbzeit offensiv nichts mehr, erst mit den Backups, wo ich ja auch dazu gezählt habe und dann kam die Starter nochmal rein, dann ging der auch nichts mehr, also echt die letzten 5 Minuten keinen Punkt mehr gemacht oder so. So ein bisschen wie die Celtics gestern bei den 25-2 Run.
Ja, ich dachte schon, also von Spaßtruppe und so Spaß.
Und die haben echt wilde Jumper gechuckt und dann sind die halt in der zweiten Halbzeit teilweise auch gefallen, haben sie 3 oder 4 in Folge getroffen. Und dann war das Ding leider durch und wir waren etwas geknickt, weil es waren schon 2 gute Teams und wir hätten ja eigentlich beide schlagen können und haben dann beide Spiele verloren. Vorteil war, dass dann schon um 15 Uhr oder so waren wir schon dann fertig für Samstag. Wenn wir das zweite Spiel gewonnen hätten, hätten wir ja nochmal abends ran müssen um 20.30 Uhr oder so.
Ja, das war schon echt ein ganz guter Trostpreis dann, weil dann wir so den Nachmittag halt komplett im Garten gechillt, gegrillt und hatten richtig viel Zeit, was man bei dem Turnier halt normalerweise sonst nicht so unbedingt hat. Also es war das erste Mal, dass ich mich überhaupt daran erinnern kann, dass wir so einen kompletten Nachmittag und Abend einfach spielfrei hatten, was für uns echt super war eigentlich.
Ja, und ja, gestern lief's dann deutlich besser. Erzähl da mal noch kurz.
Ja, genau. Erstes Team war echt auch so ungefähr so gut wie das zweite Team am Samstag. Das war schon eine gute Truppe. Das war halt die mit dem, der mich Papi genannt hat, was jetzt übrigens auch mein Spitzname geworden ist.
Ei-Papi.
Papi. Und ja, die waren gut und wir haben aber in dem Game so losgelegt, vor allem von der Dreierlinie. Wir haben 8 Dreier getroffen und haben 53 Punkte gemacht. Die in den Games am Samstag haben wir eher so 23.
Beide 23, waren 22 sogar, glaube ich.
22 Punkte gemacht und in dem Spiel.
Also es ist 2x15 Minuten. Aber dadurch, dass wir haben beide Spiele relativ knapp verloren, zeigt, dass die Defense eigentlich ganz stark war und am Sonntag jedes Mal über 50
gescored. Ja, wir haben alle 3 Spiele über 50 gemacht. Aber die Teams danach waren halt viel schwächer und wir haben gegen eine gute Mannschaft 53 Punkte gemacht und haben richtig gerockt. 8 Dreier. Ich habe 3 Dreier reingeschossen. Mein Bruder auch 3 Dreier, Jan. Und dann noch Kiel, unser Center, der hat noch 2. Das hat einen Stretch Big. 2 Dreier reingeballert. Und ja, das haben wir 53-43 gewonnen. Und dann noch 2 ganz schwache Gegner, die wir auf jeden Fall in 1000 Versuchen 1000 mal schlagen würden. Und das letzte Team hat sich dann noch darüber beschwert, dass wir so hart spielen und so aggressiv, obwohl wir nur ganz normal Basketball gespielt haben. Und das war der schlechteste Effort, den ich je von irgendeinem Team gesehen habe. Es war richtig, also es war richtig bitter. Und die haben auch nach dem Spiel, ist dann noch der eine zu mir gekommen und hat in der Dusche mich dann nochmal so angesprochen und hat mir dann so gesagt, ja, das wäre ja so alte Herren Profilier irgendwas.
Wow. Dass jetzt der alte Herrenstolz war.
Der alte Herren.
So, dass ihr bis zum Ende 100%
genau, gegeben habt. Genau, dass es alte Herrenstolz ist, dass wir an einem Sonntag bei einem Turnier noch so bis zum Ende durchziehen. Aber wir kennen halt nur einen Gang und das ist Vollgas, das habe ich mir auch gesagt. Okay. Ich habe ihm auch gesagt, ich finde, ihr habt ein bisschen zu soft gespielt, um nicht zu sagen, einfach komplett soft. Da war echt einfach gar nichts
da. Ich muss halt das Kobe-Meme denken, wo er so soft sagt.
Soft. Ja,
was, also wenn ich 51-16 auf den Sack bekomme, dann würde ich, glaube ich, einfach gar nichts mehr sagen. Und dann nicht noch sagen, ey, wieso spielt ihr so hart? Ja, sowas Lächerliches habe ich noch nie gehört. Sorry.
Ja, also warum fährt man denn zu einem Basketballturnier hin, wenn man gar nicht spielen will? Und davor haben die Damen von denen gespielt und die haben auch überhaupt gar nichts gemacht. Die sind auch nur hin und her gelaufen und sahen aus, als wenn sie lieber zu Hause auf dem Sofa wären, ey.
Oh Gott. Scheint im Verein zu liegen. Wir wollen den Namen jetzt hier nicht nennen. Aber die sind auch von weiter weg angereist, auf jeden Fall.
Och, Schleswig-Holsteiner Truppe. Ja. Ey, wenn man am ersten Tag in Berlin beim Turnier die ersten beiden Spiele verliert, spielt man nur noch gegen Teams aus Schleswig-Holstein.
Ja, Shoutout auf jeden Fall auch Jan an deinen Zwillingsbruder. Ich habe auch im Supporter-Discord ein paar Bilder gepostet, weil mir gestern wieder aufgefallen ist, ihr seht euch echt zum Verwechseln ähnlich, eineiige Zwillinge. Aber jetzt habt ihr gerade auch dieselbe Frisur und denselben Bart und so. Es ist mega witzig. Aber Jan finde ich krass, weil er hat ja gemeint, was, 11 Monate gar nicht gezockt? Und dann, also dafür lief es aber ihm ja schon richtig gut, vor allem in dem einen Spiel, wenn du was für 3 Dreier reingeknallt und so. Also da merkt man einfach, dass der einfach früher auch richtig gut war. Als wir vor 3 Jahren zum ersten Mal zusammen gezockt haben, da war der ja auch da. Dann habe ich ihn ja nach dem Zocken gefragt, so, wer war früher eigentlich besser? Arne oder du? Und was war seine Antwort, weißt du es?
Wer besser war?
Ja.
Ja, er hat gesagt, dass er besser war.
Ja, also ja, ich natürlich.
Ja, das würde ich aber auch sagen. Nee, Jan war schon guter Spieler.
Ja? Ja, ja. Würdest du sagen, dass du besser warst oder erst er besser?
Ja, wir waren einfach früher sehr unterschiedliche Spieler. Er war mehr so ein Guard-Wing-Scorer und ich war immer mehr so Point Guard und
ja, das sieht man auch heute noch.
Playmaker. Ja, von daher kann man es eigentlich gar nicht so sagen. Es ist so wie bei Gary Payton und seinem Vater. Man sollte das einfach so für sich stehen lassen, denke ich.
Genau.
Ja, also was bei Jan auf jeden Fall krass ist, der hat vor 10 Jahren halt schon mal so 2-3 Jahre lang Rollstuhlbasketball gespielt, weil er sich so krass das Knie immer wieder verletzt hat, dass da einfach nichts mehr ging und dann dazu noch ein paar andere Sachen. Und jetzt kann man so ein Turnier mit 40 nochmal zusammen spielen und es ist echt ziemlich geil. Das ist schon echt cool.
Ja, hat echt Bock gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich gerade echt nicht so gut bin. Also wenn man dann halt auch gegen so gut die Gegner spielt, dann bekommt man halt auch relativ schnell seine Grenzen aufgezeigt. Aber ich glaube, das größere Problem am Samstag war auch, dass wir einfach überhaupt nicht eingespielt sind. Also ich habe ja nur mit dir regelmäßig schon gespielt und selbst wir haben ja noch nicht so super viel miteinander gespielt, weil ja auch in der letzten Saison, mir hat ja auch mal erzählt, nach unserem letzten Saisonspiel haben wir ja nur ein Game zusammen gemacht und weiß nicht, wie oft waren wir zusammen im Training. Wir waren halt so abwechselnd krank oder verletzt oder nicht in Berlin.
Ja.
Weiß nicht, wir waren vielleicht 5-mal zusammen im Training oder irgendwie sowas. Also auch viel zu sehr eigentlich. Dann mit Nils hatte ich so 2-3 Mal gezockt am anderen Bruder, mit dem du früher auch Tauchgang zusammen gemacht hast. Für die sich noch erinnern, der alte Podcast von Arne. Auch ein richtig guter Baller auf jeden Fall. Und mit Jan hatte ich einmal gezockt und mit den 10 anderen Jungs halt noch nie. Und ihr hattet untereinander schon eine bessere Synergie. Aber ja, ich habe halt oft so gemerkt, okay, ich weiß nicht so genau, was können die anderen überhaupt, was erwarten die jetzt von mir, wo soll ich hin und so. Und ja, auch so konditionell. Also letztes Jahr war ich einfach deutlich fitter. Ich hoffe es bei mir nicht so wie bei Chris Paul. Ich bin ein Jahr älter und auf einmal geht gar nichts mehr. Ich bin ein bisschen fitter als vor 3 Wochen beim King of Cologne. Das schon, also One-on-One ist halt nochmal eine andere Geschichte, auch wenn es Full Court war, auch auf diesem kleinen Court, also wenn ihr es euch anschaut, auf YouTube, auf Paul Gottes Kanal, dann seht ihr das, es ist ein einzigartiger Modus mit auch einzigartigen Regeln und einem einzigartigen Court so, aber 5-on-5 Full Court bei der Intensität auf dem Level ist halt auch nochmal eine andere Geschichte und falls wir da nächstes Jahr wieder hingehen, dann werde ich schauen, dass ich da deutlich fitter aufkreuzen werde und ich will mich auch für diesen Sommer auf jeden Fall noch fitter machen, viel Streetball spielen, wieder mehr laufen gehen, mehr Fahrrad fahren. Jetzt die letzten ein, zwei Wochen habe ich davon wieder viel gemacht. Aber ich habe immer wieder gemerkt, ich bin leider echt nicht so fit wie letzten Sommer, als echt noch deutlich mehr ging bei mir irgendwie so athletisch. Ich hoffe, es ist noch nicht das Alter. Ich werde jetzt erst 34. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre in mir.
Auf jeden Fall. Du kannst auch, wenn du 40 bist, da noch in Zehlendorf mit uns mitspielen wahrscheinlich.
Ja, dann seid ihr ja irgendwie 47 oder sowas.
Da bist du der Papi.
Ja, und die anderen sind die Opis dann, oder was?
Oh shit, ich kann echt, ey, 3 Tage Basketballturnier, ich kann keine Jokes oder Sprüche übers Alter mehr hören. Das ist echt, das geht mir schon richtig auf die Nerven.
Ja, ey, hier Riff bei uns aus dem Team von Performance, der hat neulich zu mir gesagt, dass du der fitteste 40-Jährige bist, den er je gesehen hat. Also du bist echt noch richtig fit. Also jegliche Sprüche bezüglich des Alters, die waren überhaupt nicht angebracht. 3 Tage hintereinander zu zocken ist echt nicht so easy, auch wenn es im Endeffekt nur 2 Tage hintereinander war, aber auch am zweiten Tag dann besser zu spielen als am ersten Tag. Das muss man auch hinbekommen. Vor allem, wenn man dazwischen halt nicht irgendwie mega viel schläft und total viel Wasser trinkt und so, sondern halt auch Alkohol und eher wenig schläft. Nee, war geil, hat mega Bock gemacht. Danke an die Leute, die hier noch zugehört haben, die es interessiert hat. Danke auch an kicks.com für Sponsoren. Wie gesagt, wenn ihr mich in einem One-on-One-Setting zocken sehen wollt, dann habt ihr da ab heute 19 Uhr und jetzt ist schon gleich 18 Uhr, also bis der Pot dann draußen ist, könnt ihr einfach auf YouTube gehen, auf Paul Goodes Kanal. Ich werde es, wie gesagt, auch hier in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken, dann könnt ihr euch da heute Abend Game One reinziehen. Das ist natürlich nicht live, deswegen könnt ihr das auch noch zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt machen, aber ab 19 Uhr ist das Ding dann online. Könnt mir gerne auch Feedback geben, aber ja, es ist ja nicht das, was ich primär tue. Ja. Ich gehe natürlich hin, es ist Basketball, wenn ich da eingeladen werde, gegen andere Creator zocken, gucken, was geht. Sehr, sehr gerne. Aber ich bin kein Basketball-Profi, sondern professioneller Basketball-Podcaster mittlerweile. Zum Glück. Macht auch Bock, genauso die Folge heute wieder. Es wird jetzt die nächsten Tage jeden Tag einen Podcast geben. Natürlich dann Coverage nach Game 3 hier. Dazwischen werden Supporter-Pods droppen. Also wenn ihr dieses Podcast-Projekt auf der einen Seite unterstützen wollt, dass es auch die nächsten Source geben kann, und auf der anderen Seite ihr alle Pods hören wollt, dann dürft ihr gerne auch auf steadyhq.com/jeden-tag-nba monatlich supporten und bekommt dann auch alle Folgen. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.